Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Viertelstunde. Und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme steht eigentlich das Wochenende schon vor der Tür. Aber eine Sache gibt es noch zu Dune. Und zwar zu sprechen über Dune, Spice Wars. So, Pause für Applaus. Okay, da kommt nichts. Deswegen gehe ich direkt, auf Gottes Willen, ich war so stolz darauf, zu meinem Gast, der mit mir heute über dieses Spiel sprechen wird. Und zwar ist es Jörg Langer von Gamers Global. Hallo Jörg.
Pause, kein Applaus. Ich gehe wieder.
War es schlimm? Ich habe so doll. Auf dem Herweg habe ich noch gedacht, das ist ja genial. Das ist ja genial. Ich werde jedes Eis zu schmelzen bringen, wenn ich das hier so sage.
Echt? Naja, ich weiß ja nicht, wie das Eis bei dir so konstruiert ist, aber meines ist ja schon bei der Einladung geschmolzen, das Eis um mein Herz. Ja. Ich darf, das ist ein großer Fehler von dir übrigens, ich darf über meinen Lieblingskosmos, nämlich den Wüstenplaneten, reden und über eins der Spiele, die ich gerade tatsächlich auch privat immer wieder spiele. Was kann da schon schief gehen? Und damit hallo.
Ich freue mich so doll, weil genau über dich bin ich tatsächlich auf dieses Spiel aufmerksam geworden. Es gibt's ja eigentlich schon eine ganze Weile. Ich habe nochmal nachgesehen. Ende April letzten Jahres, also 2022, erschien Dune Spice Wars als Early Access Titel auf Steam und im Game Pass. Es ging aber großzügig an mir vorbei, bis dann ich es immer wieder gehört habe. Und zwar vor allem gefühlt in jedem eurer Momocast, das ist euer Podcast-Format, jeden Montag. Und da höre ich immer mal wieder gerne rein. Und gefühlt in jeder Folge hast du einen Weg gefunden, über einen Nebensatz oder sogar einen Hauptsatz über dieses Spiel zu sprechen. Und da habe ich mir gedacht, okay, also wir beide mögen ja dieses Genre. Ich muss es mir jetzt mal angucken. Und jetzt habe ich es gespielt und gemerkt, ja, ich spüre da eine gewisse Zuneigung. Aber ich weiß nicht, ob ich der Begeisterung komplett folgen kann. Es liegt, glaube ich, aber auch an persönlichen Gründen. Aber dich hat es offenbar sofort mitgenommen, alleine schon wegen des Franchises.
Ja gut, deswegen hat es mich halt sehr interessiert. Aber es ist auch spielerisch wirklich interessant. Es ist ja von Firo Games. Und Firo Games ist so eine kleine, unheimliche Firma, die es irgendwie schafft, fast nur gute Spiele zu produzieren. Und gerade machen sie auch zwei gute Spiele gleichzeitig und womöglich ja sogar schon wie ein drittes in der Vorbereitung, weil Firo Games macht ja auch War Tales, was ja auch wiederum ein sehr interessantes Spiel ist. Können wir auch mal drüber reden übrigens. Was auf den ersten Blick so ein bisschen nach Battle Brothers klingt, was aber in Wahrheit doch wieder auch ganz anders funktioniert und schön ist und ja, aber sie machen eben auch das Dune und nebenher pflegen sie auch weiterhin Northgard und Northgard ist quasi so das spielerische Grundgerüst auch für Dune Spice Wars. Bei Northgard ist jetzt, glaube ich, 6-7 Jahre alt, da geht und ging es darum, dass man einen kleinen Wikinger-Clan zur Blüte führt. Und zwar auf einer Fantasy-Welt, auf einer ausgewürfelten Karte, wo es sehr stark darum geht, Provinzen einzunehmen. Und in jeder Provinz gibt's in der Regel eine Sache, die du da bauen solltest, weil sie dafür Vorteile bietet. Sagen wir mal Holzfäller oder ein Jäger oder so etwas. Oder es gibt dort einen, Hinkelstein ist es nicht, ein Obelisken. Und je nachdem passen da halt bestimmte Sachen zu. Oder es gibt angrenzend einen See und so und dann kann man da fischen. Und es ist gleichzeitig ein Mangelspiel. Das heißt, man hat eigentlich immer zu wenig Platz, zu wenig Ressourcen, zu wenig Soldaten, zu wenig Leute und muss sich halt entscheiden, welchen Mangel will man beseitigen auf Kosten von wiederum einem neuen stehenden Mangel. Und dann läuft das Ganze auch noch in Echtzeit ab und hat aber doch so ganz starke 4X-Vibes, weil man eben sich so hochbaut, auch ein bisschen forscht und sich halt ausbreitet auf einer Karte. Und genau dieses Prinzip aus Northgard haben sie jetzt genommen. Und das Northgard scheint sehr beliebt zu sein. Da gibt's ganz viele DLCs für immer neue Clans, die man dann halt auch kostenpflichtig freischaltet. Und die haben dann auch noch so teilweise gravierende Unterschiede zur Kernspielmechanik. Also ich kenne mich nicht so gut aus dem Northgard, aber da spiele ich gerne eine Fraktion, die dann so einen großen Rieseneisbären hat als Spezialeinheit, weil der, wenn er nichts zu tun hat, schickt man den an einen See und dann fischt er dort und hilft bei der Nahrungsproduktion. Er darf allerdings nicht ins Feindterritorium, nur mit einer Freischaltung wiederum später. Also so funktionieren diese Spiele und genauso ist im Prinzip auch Dune Spice Wars angelegt. Mal kurz zum Wüstenplaneten selbst. wer schuldhafterweise nicht weiß, um was es sich da dreht, das ist ein Roman von Frank Herbert, der mittlerweile lange tot ist, und der hat ihn geschrieben, ich glaube Anfang der 60er Jahre, und das war noch vor der ersten großen Ölkrise, aber es gab schon diese Abhängigkeit für schlaue Menschen zu erkennen von den westlichen Kapitalismusgesellschaften, von einer sehr volatilen Region im Mittleren Osten. Und im Prinzip ist der Wüstenplanet die Parabel auf die Abhängigkeit Amerikas oder der westlichen Welt von einer Substanz namens Öl, nur dass es halt bei dem Wüstenplaneten das Spice Melange ist. Das ist das sogenannte Gewürz, das ist eine Substanz, die nur auf einem einzigen Planeten vorkommt, auf Arrakis, dem Wüstenplaneten. Und entsprechend beliebt ist dieser Planet, obwohl er total lebensfeindlich ist, weil es ist halt eine große Wüste mit kaum Wasser, also keinerlei offenem Wasser, und die ganze Fauna und Flora hat sich halt extrem angepasst an dieses unwirtliche Klima und auch die Einheimischen. Und dieses Spice Melange ist deswegen so beliebt, weil es A, das Leben verlängert, und weil es B, auch den entsprechend ausgebildeten und längst mutierten Navigatoren der Raumfahrtgilde überhaupt erst erlaubt, größere Raumsprünge zu machen. Also ohne das Gewürz wäre das Imperium, das aus Tausenden von Welten besteht, gar nicht zusammenzuhalten, weil nur damit sind die quasi innerhalb von wenigen Stunden und Tagen verbunden, statt durch jahrelange oder Jahrzehnte oder jahrhundertelange Raumreisen. Das ist so ein bisschen der Kosmos, in dem das spielt. Und die Geschichte vom Wüstenplaneten kann man ja mittlerweile zum Teil schon im Kino angucken. Durch den Villeneuve-Film, und es gab auch schon vor 20, 30 Jahren gab es den ersten Kinofilm, der auch interessant war. Und mit dieser Geschichte hat aber das Spiel gar nichts zu tun. Also wenn man so in der Lore drin steckt, dann ist das eigentlich ziemlicher Mumpitz, was im Spiel passiert. Weil im Prinzip nehmen sie den Wüstenplaneten und auch die Fraktionen und auch ein bisschen so die, ja, den Stil aus dem Villeneuve-Kinofilm und stricken daraus aber ihr eigenes Ding, weil es macht alles gar keinen Sinn, was da passiert. Und was passiert jetzt in diesem Spiel? Es kommen vier Parteien auf diesen Wüstenplaneten, alle mit einer Anfangsregion, und versuchen quasi einen von vier Spielsiegen zu erreichen, indem sie entweder, ja, alle anderen platt machen, das Übliche bei VX, oder indem sie, das ist relativ neu, durch Patches dazugekommen, indem sie die Mehrheit der Turm-Aktien halten, was immer das heißt, ist eigentlich gar nicht wichtig. Auf jeden Fall kann man auch mittlerweile Aktien kaufen und verkaufen, also so Aktienpakete, oder indem sie mit so einem, ja, politischen System, also es gibt alle 7 Tage sind es, glaube ich, gibt so eine Landsratssitzung, wo man quasi auf politische Vorhaben Stimmen bieten kann sozusagen und hoffen kann, dass das eigene Projekt durchkommt und die einem schaden würden nicht. Und da kann man auch so verschiedene Positionen bekleiden, also letzten Endes darüber zum Herrscher des Wüstenplaneten werden, um es mal abzukürzen. Und das vierte ist, dass man einen Einflusssieg davon trägt. So, das war jetzt sehr detailliert. Aber im Prinzip ist ja das so die Grundregel. Aber jetzt willst du bestimmt wissen, warum ich das Spiel toll finde, oder?
Vielleicht sogar noch einen halben Schritt davor. Und bevor ich den sogar noch einen Halbsatz wiederum davor, denn ich musste kurz mich unter den Schreibtisch setzen und nachsehen, sonst hätte ich nämlich geglaubt, unsere Festplatten sind ein und dieselbe, als du das Portfolio von Shiro Games beschrieben hast, weil Northgard und War Tales, also ganz tief in meinem Herzen verankert. Beide Spiele habe ich im Laufe des letzten Jahres für mich entdeckt und ganz viele schöne Stunden damit verbracht. Was mich zu so einer Frage führt, und das ist die ich schon angekündigt habe, bevor ich zu dir komme und deiner Begeisterung für das Spiel selbst. wie zugänglich ist eigentlich dieses Spiel für Menschen, die von Dune bisher gar keine Ahnung hatten? Wir haben ja schon das kurz erörtert, oder du vor allem. Es gibt einen, ich sag mal, spirituellen Vorgänger, nämlich Northgard, von dem sich ja dieses Dune-Spiel eine ganz große Eigenheit ausleiht oder fortspinnt, und zwar die Idee, die Spielwelt in Sektionen zu unterteilen, die man erst durch Dörfer erobern und dann erst auch nur sehr begrenzt bebauen kann. Jetzt ist es aber ja so, bei Northgard, da geht es ja um Wikinger. Und es sind aber auch so knuffige Wikinger, ne? Du hast schon erzählt von dem Eisbärchen, und da sind auch viele andere süße Gestalten und so weiter. Und das ist ja zumindest in unserem Kulturkreis so eine Welt, da kommt man schon rein. Man hat eine Vorstellung davon, was sind Wikinger, Langboote, alles klar, Äxte und Hörnerhelme und so weiter und so fort. Aber Dune, das ist ja jetzt ein Franchise. Und da frage ich mich, beziehungsweise frage ich dich für die Leute da draußen stellvertretend, hat man damit auch ganz grundsätzlich Spaß und eine Zugangsmöglichkeit, wenn man von Dune eigentlich gar keine Ahnung hat?
Ich könnte jetzt lapidar Nein sagen. Aber da weiß ich nicht mal, ob nicht doch über den ja sehr erfolgreichen Roman und jetzt auch den Kinofilm, ob da nicht genug so Basis-Ahnung, um was es geht, drin ist. Also ich glaube, Dune und Sandwürmer, die riesengroß sind, das hat man schon mal so ein bisschen vielleicht mitbekommen. Und dass jetzt diese Spice gesammelt wird, das ist ja letzten Endes beim Echtzeitstrategiespiel just wegen Dune 2, wo Westwood genau diese Idee halt geklaut hat, ist das ja gang und gäbe. Und später war es dann halt Tiberium, oder bei Warcraft war es dann halt Holz ernten und Minen und so weiter. Und bei Starcraft ist es halt wieder dasselbe in Grün mit einer anderen Texturierung. Insoweit ist das von dem Reinkommen her gar nicht so schwierig. Aber es hilft wahrscheinlich schon, wenn man nicht komplett überrascht ist, was, da geht's um letzten Endes so eine Science-Fiction-Thematik, aber die schießen da gar nicht so mit Blastern, sondern sie kämpfen im Nahkampf, warum eigentlich, oder überwiegend zumindest, da hilft's bestimmt, wenn man so kapiert, ach ja, es gibt diese Schilde, diese Energieschilde, Körperschilde, und die lassen nur langsame Bewegungen durch, aber das ist dann, finde ich, von eher so ein bisschen, ja, Würze obendrauf für Kenner, als dass man das unbedingt wissen muss, um das Spiel zu kapieren.
Ja, du meinst Spice obendrauf.
Also Spice, genau.
Alles klar, okay. Einen habe ich noch, und dann schmeiße ich mich selbst raus. Ich find's ganz spannend, ihr habt das Spiel jetzt gespielt. Ich gehöre zu den Leuten, ich behaupte einfach mal, das ist der Großteil des möglichen Publikums. Ich habe den Film gesehen, aber das Buch nicht gelesen. Das heißt, ich bin vertraut, sage ich mal, mit der Bilderwelt von dieser Dune, von diesem Dune-Universum. Und daran knüpft spannenderweise ja das Spiel an. Also ich denke zum Beispiel, also es gibt mittlerweile 5 Fraktionen. Ich denke anders, und ich hoffe, ich sag ab sofort alle Namen richtig, aber du musst mich im Zweifel auffangen. Ich denke an das Haus Hakon, die in Anführungszeichen Bösen, wo der Anführer ein schwer übergewichtiger, dämonenartig fast schon erscheinender Mann ist, und der außerdem in dem Spiel nicht nur ähnlich aussieht, so ein bisschen comichaft stilisiert, aber sehr ähnlich aussieht wie im Film, sondern auch, und da muss ich mich direkt aufrecht aufsetzen, damit die Gänsehaut nicht sofort leichtes Spiel mit mir hat, den fantastischen Soundtrack aus dem Spiel übernommen hat, gerade im Haus Hakon. Das ist so ein ganz tiefes Tuten und Blasen, so ein, ich glaube, mongolische Kehlgesänge waren eine Inspiration, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ganz toll. Und was ich sagen will ist, es bestehen die Anknüpfpunkte. Ja, ja. Also wenn man den Film gesehen hat, dann erkennt man sehr schnell Dinge wieder, und ich glaube, das hilft sehr.
Ja, das geht ja auch weiter bei den Vehikeln, also die Ornithopter zum Beispiel, die erinnern doch schon sehr stark an diese libellenartigen Helikopter letzten Endes. Übrigens, der Herbert selbst hat die anders beschrieben, nämlich wirklich als Ornithopter, als Vogeltopter, und der hat sich das anders vorgestellt. Der hat sich vorgestellt, dass die wirklich so wie ein Vogel eher langsam mit dem Flügel schlagen. Aber genau, da gebe ich dir recht, auch die Porträts, auch der Atreides, Anführer sieht im Prinzip aus wie der Leto Atreides im Film und so weiter und so fort. Aber das allein, möchte ich auch sagen, würde es nicht reichen, um mich zu faszinieren, weil letzten Endes der Wüstenplanet ist sandig und trist und leer. Und was mich fasziniert daran ist tatsächlich, wie gut das Spiel funktioniert. Und ich bin, irgendwelche Menschen glauben immer noch, ich sei der größte lebende Echtzeitstrategie-Fan, weil ich früher halt sehr stark so auf Command & Conquer und Co. abgefahren bin und die auch propagiert habe und sicherlich so ein bisschen auch bekannt gemacht habe mit, aber ich bin eigentlich gar nicht mehr so ein großer Echtzeitstrategie-Fan, weil die Solo-Echtzeitstrategiespiele oft sehr formalistisch sind und mich nicht so interessieren und ich für Multiplayer einfach zu schlecht bin und zu langsam und gar nicht Lust habe, mir immer diese letzten Endes sich selbst einprogrammierten Tastenkürzel, die man dann spammt, um überhaupt da Erfolg zu haben schon in den ersten Minuten. Das interessiert mich alles nicht. Und umso begeisterter bin ich von diesem Dune-Prinzip, weil es eine langsame Echtzeit ist, die du zudem auch jederzeit im Solospiel zumindest pausieren kannst. Und also es geschieht ständig was, aber in einer Geschwindigkeit, die machbar ist und die trotzdem ganz eine gewisse Dynamik gibt. Also du fängst an, du hast noch keine Truppen, du hast einen einzigen Ornithopter, dieses fliegende Aufklärungsgerät. Den schickst du in die eine Nachbarprovinz, wo es, das sieht man in aller Regel schon, wenn nicht, sollte man die Partie neu starten, wo man ein Gewürzfeld erahnt, weil das Gewürz ist halt so die Haupteinnahmequelle, die brauchst du einfach. Und dann schickst du ihn dahin, währenddessen baust du deine ersten 2 Infanterieeinheiten. Wenn die gebaut sind, reicht das dann in der Regel auch, um sofort noch eine dritte zu bauen. Die schickst du dann sofort da rein und das ist so quasi der Eröffnungszug in jeder Partie. Aber von da an wird's halt spannend, weil du auch in Dune das Prinzip hast, dass du nur ganz wenige Bauplätze pro Provinz zur Verfügung hast. Du musst die dann auch teilweise noch freischalten. Übrigens in einer kleinen Reminiszenz an Dune 2. Dort musste man nämlich tatsächlich die Gebäude auf Betonbasen bauen. Man konnte es auch nicht machen, aber dann sind die halt gleich wieder kaputt gegangen, was nicht so wahnsinnig sinnvoll war auf die Dauer. Und genauso musst du hier quasi so zusätzliche Bauplätze gegen Geld freischalten. Und dann hat diese Provinz in der Regel so 0 bis 1 Spezialisierung. Das kann zum Beispiel dieses Gewürzfeld sein. Das kann aber auch ein Plastil-Vorkommen sein. Das ist so, ja, der Beton sozusagen, den man für alles Mögliche zum Bauen braucht. Oder es kann da drin, noch ein paar andere Sachen. Müssen wir nicht im Detail auseinanderklamüsern geben. Dann gibt's aber pro Provinz auch noch eine Windstärke, die ist wichtig, weil umso stärker der Wind, desto mehr Wasser erzeugen deine sogenannten Windfallen und auch Wasser ist eine wichtige Ressource. Und es gibt dann noch in der Ortschaft, weil jede Provinz, die nicht die tiefe Wüste ist, hat auch eine Ortschaft. Da kann es teilweise auch noch eine Spezialisierung geben, dass du dort besonders leicht Rekruten bekommst oder dass dort Einnahmen aus deinen Rohstofffabriken höher sind. Und dadurch ist es extrem wichtig, sich schlau auszubreiten. Dann gibt's aber auch noch andere Spieltaktiken. Zum Beispiel kann man Dörfer nicht nur einnehmen, sondern je nach Fraktion kann man sie als Atreides zum Beispiel auch einfach überzeugen mit der eigenen Gutartigkeit. Das dauert dann halt, aber man muss sie dazu nicht angreifen. Die Harkonnen, die haben da ein bisschen weniger Hemmungen, die sind dann besonders gut darin, die einfach zu plündern. Und auch das kann eine Strategie sein, dass man nicht so spannende Provinzen ganz in der Nähe von der Startposition sich quasi als so eine Plünderreserve hält, die gar nicht einnimmt, sondern alle 10 Spieltage plündert. So lange dauert es ungefähr, bis sie sich von der letzten Plünderung erholt haben. Und das macht das so faszinierend. Man muss wirklich gucken, welche Provinz nehme ich als nächstes ein? Wo sind die Gegner? Wo kommen die her? Wo soll ich mich schnell hinausbreiten? Alle starten am Rand, alle 4 Fraktionen. Es hat Vorteile, relativ schnell in die Mitte zu kommen. Und sich halt vor allem Gewürzfelder zu sichern, sich so, ja, es gibt so auf der Karte verstreute, letzten Endes Geschenkkartons, die man durch Vorbeischicken von der Militäreinheit oder von einem Ornithopter oder durch Agenten freischaltet. Und das ist schon mal sehr faszinierend. Und dann gibt's halt, und das ist vielleicht sogar der Hauptpunkt, warum ich das so gerne spiele, das ist auch gerade schon genannt, es gibt mittlerweile 5 Fraktionen. Also angefangen haben sie mit Harkonnen, Atreides und Schmugglern, dann kamen die Fremen dazu, die Ureinwohner und jetzt zuletzt vor ein paar Monaten oder Wochen noch das Haus Corino, also das Kaiserhaus, ist eigentlich auch schwachsinnig, weil das ist das Kaiserhaus, die schnippen da normalerweise, dann passiert das, was sie wollen, aber ist schon interessant, weil zum Beispiel die Corinos haben wieder ganz andere spielmechanische Regeln zu befolgen. Für die ist zum Beispiel das Erobern von Ortschaften total schwer, weil man muss zum Erobern quasi, also erobern, die platt machen, das geht, aber sie dann einzuverleiben in die eigene Fraktion, das kostet Autorität und die muss man produzieren durch verschiedene Sachen. Und ja, als Corino kostet dich das einfach mal doppelt so viel wie die anderen. Dafür darf aber das Haus Corino die meisten produzierenden Gebäude zweimal pro Provinz bauen, was ein unglaublicher Vorteil sein kann. Also zum einen, sie breiten sich langsamer aus. Aber zum anderen, das, was sie haben, können sie intensiver nutzen. Und ich mag schon immer, schon seit dem allerersten Dune und auch Command & Conquer, ich mag's immer, wenn die Parteien sich tatsächlich unterscheiden, statt nur andere Leibchen zu tragen oder die einen sind Orks, die anderen Menschen, aber in Wahrheit können beide Einheiten, Typen jeweils genau dasselbe. So war es ja in Warcraft 1 und 2 im Wesentlichen. Und das macht es so faszinierend. Also die Corinos spielen sich komplett anders als die Hakon oder Atreides. Die Fremen haben als Spezialfähigkeit, auf Sandwürmern zu reiten. Die können fantastische Überraschungsangriffe. Ich habe einen armen Kollegen hier in der Redaktion Gamers Global, den Hagen, habe ich irgendwie gezwungen, mit mir ein Multiplayer-Video aufzunehmen. Und der wusste es einfach nicht. Und das war ein Heidenspaß. Also
sehr gut. Ja, schön, Spiel gegen die leichte KI quasi.
Ja, natürlich. Ja, also ich habe nie was gegen leicht verdiente Erfolgserlebnisse. Und ja, und so Geschichten. Oder es macht ja eigentlich keinen Sinn, dass Haus Corino sich selbst quasi einen Spice-Tribut zahlt. Und darum ist es beim Haus Corino wiederum ein Schmiergeld, das sie an die Raumfahrgilde zahlen müssen. Aber, und sie müssen noch mehr zahlen als alle anderen, aber dafür kriegen sie von den anderen Parteien, die können sich dagegen auch nicht wehren, wiederum den Zehnten wiederum ihrerseits überwiesen. Und also lauter solche spielmechanischen Details, die mich einfach begeistern. Und ja, du hast halt diese verschiedenen Spielsysteme, also dieses Provinz aufklären, erobern, du schickst dazu kleine Soldaten durch die Gegend. Es ist ein Mangelspiel, das heißt, du hast da nie 30 Kampfeinheiten oder sowas. Du hast vielleicht in der Spitze mal 12, 16, ich glaube 16 hatte ich mal. Aber das ist es, also mehr hast du nicht. Das heißt, du musst dir auch ganz genau überlegen, wie teilst du deine Kräfte ein. Du kannst Milizen bauen, die quasi nur verteidigen. Du kannst Raketenstellungen bauen, dann gibt's seit ein paar Patches, gibt's auch so, bei Civilization wären es die Weltwunder, so besondere Gebäude, die dir zum Beispiel eine zweite Raketenstellung in einer Provinz erlauben und in allen anderen kannst du weiter schießen. Solche Geschichten gibt's dann. Du hast die Agenten, die du einsetzen kannst für verschiedenste Sachen. Du hast die Forschung, wo du dir ganz genau überlegen musst, was erforsche ich als nächstes. Du hast deine Erntemaschinen, die kannst du, wenn du einen Rekrutenüberschuss hast, mit zusätzlichen Teams befüllen, dann sammeln sie mehr. Und. Also es steckt wahnsinnig viel an Detailkram da drin und gleichzeitig ist aber das Grundspielprinzip wirklich primitiv. Provinzen, die wertvoll sind, erobern oder sich nicht wegschnappen lassen. Und diese Mischung, die finde ich einfach großartig.
Deine Beschreibung erinnert mich sehr an meine ersten Minuten im Menü, noch bevor ich überhaupt losgelegt habe, weil ich da den Eindruck hatte, mein Gott, das ist ja horrend komplex, dieses Spiel. Ich weiß noch genau, wie ich auf den Auswahlbildschirm der Fraktion geguckt habe und bei jeder Fraktion, du hast es ja gerade schon beschrieben, unterschiedliche Boni und Mali versammelt waren, welche Dinge sie besonders gut können, was nicht, komplett neue Spielmechaniken, die nur für diese Fraktion gelten. Und dann habe ich das Spiel gestartet und war quasi noch dabei, mich von diesem Eindruck zu erholen. Als dann so Sachen kamen wie, übrigens, du kannst jetzt auch Aktien kaufen und dann gibt's einen Aktienmarkt, in den man investieren kann und über diese Weise zum Beispiel auch den Sieg davontragen kann. Dann gibt es noch ein relativ, also ansehnliches Diplomatiesystem, also man kann zumindest viele Dinge anklicken und gucken, was passiert. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, das ist ein sehr komplexes Spiel und habe erstmal alles um mich herum ignoriert und mich genau auf diesen Kern konzentriert, den du gerade beschrieben hast, nämlich im Grunde Northgard mit Dune-Kostümchen. Ja, ja. Ich laufe zu den wertvollen Punkten und nehme die ein und guck mal, was passiert. Jetzt ist meine Spielerfahrung noch nicht so tiefgehend wie deine, deswegen will ich mal fragen, ist das eine rentable Art, dieses Spiel zu spielen oder muss man zwangsläufig sich auch mal mit diesen Feinheiten wie diesem Aktienkurs auseinandersetzen oder ist der am Ende gar nicht so komplex, wie es am Anfang aussieht?
Ich sag mal so, der Reputationssieg und der Aktienmarktsieg sind eher Dinge, und das ist auch bei Northgard, finde ich, eine Spielschwäche. Du hast manchmal, du verlierst und hast eigentlich nie die Chance gehabt, die gewinnende KI-Fraktion überhaupt einzuholen. Und darum kann man diese Siegtypen aber auch abschalten. Dazu würde ich zum Beispiel schon mal raten. Also einfach, was man nicht versteht, abschalten. Das ist doch schon mal eine gute Geschichte. Und ich hatte auch so eine Partie vor ein paar Wochen. Da war ich echt auf einem super Weg mit den Corinos. Und dann haben aber die Schmuggler diesen Prestige-Sieg da. Da kriegst du noch mal eine Warnung, so eine halbe Stunde, bevor sie den wirklich erreichen. Und ich habe mir die Karte angeguckt, zwischen den Schmugglern und mir waren die Atreides und die Fremen, glaube ich. Ich bin an die gar nicht rangekommen, obwohl ich die stärkere Partei war. Und sowas muss ich da nicht haben. Also das als erstes. Und das zweite ist, ja, nee, das klappt schon, weil viele dieser Dinge sind nicht, sag ich mal, so entscheidend. Beispielsweise kannst du mittlerweile, wenn du deine Barracks gebaut hast in der Hauptstadt, kannst du auch gegen Goldzahlung deine Truppentypen individualisieren. Mhm. Du zahlst 500 Gold und darfst, also es ist immer dasselbe eigentlich. Also du nimmst einen Nachteil für diesen Truppentyp in Kauf, zum Beispiel er wird langsamer und dafür wird er schwerer gepanzert. Oder er verliert weniger Ressourcen, also letzten Endes Nahrung, Wasser, wenn er durch die offene Wüste läuft. Dafür kämpft er etwas schlechter. Und das ist einfach so eine kleine, nette Sache. Aber ich glaube nicht, dass da auch nur ein Spielsieg deswegen nicht erreicht wird oder erreicht wird, weil man sich da super spezialisiert hat. Ja. Das ist einfach so ein bisschen, ja, da kann man auch noch ein bisschen was verändern. Relativ spannend finde ich, was ja auch noch nicht am Anfang drin war, dass du jetzt just in deinen Hauptstädten quasi drei Bezirke hast und du quasi wählen kannst und musst, wie baue ich diese Bezirke aus, weil du hast gleichzeitig Handel, Forschung oder Ökonomie nennst es, glaube ich, Economy, also Wirtschaft ist es ja auf Deutsch, Wirtschaft, Forschung und Militär. Und du hast aber nur 1, 2 und 3 Bauplätze in diesen drei Bezirken. Also es ist alles sehr formalistisch gemacht, sehr abstrakt, aber hat halt trotzdem doch Auswirkungen. Und sowas finde ich zum Beispiel schön. Übrigens auch meine Corinos, meine neue Lieblingsfraktion, die dürfen einmal eine weitere Hauptstadt auf den Planeten runter befehlen, weil das in Wahrheit nur so ein Riesenraumschiff ist, das gelandet ist. Und das macht die so geil. Die breiten sich unglaublich langsam aus, aber du hast quasi einen Joker, wenn du es irgendwie schaffst, in die Kartenmitte zu kommen oder eine wichtige so Schlüsselprovinz, dann landet das nächste Raumschiff. Und du bist halt der King und die anderen holen sich einen Eimer und speien stundenlang, weil sie da nie wieder reinkommen werden. Und die Corinos können dann zum Beispiel 2, 3, 3 also maximal ausgebaute von diesen Hauptstadtdistrikten haben. Um deine Frage nicht komplett zu vergessen, von diesen Systemen gibt es doch einige. Also ich glaube, du brauchst auch nicht jede Kampfeinheit. Also klar baust du dann als Corino die Sardauka, aber genauso kannst du es mit anderen Truppentypen schaffen, wenn du halt klug spielst. Ich hatte eine ganz fantastische Partie vor 2 Wochen tatsächlich, auch wieder Corino. Also ich spiele das auch nicht täglich, ich fasse jetzt schon sehr zusammen die letzten Monate auch.
Musst dich dafür nicht entschuldigen, es ist vollkommen okay.
Aber dann fragen die Leute immer noch aufs Editorial, warten diesen Monat bei Gamers Club, was macht der Typ eigentlich hier, außer seinen Japan-Dokus und Dune-Spielen? Und das weiß ich weit von mir. Und da haben wir halt als Corino wirklich so eine Schlüsselprovinz gehabt, wo ich gegen die Fremen lange gekämpft habe, hin und her. Ich hab dann Raketenbasen gebaut, sodass die quasi in die Nachbarprovinz reinschießen konnten. Da brauchst du auch ein bisschen Glück, wie die halt, ja, wo die liegen und wo du überhaupt bauen kannst. Und dann haben die Fremen aber auch wirklich ihren Überraschungs-Sandwurmangriff eingesetzt und ich habe Truppenlandungen mit Shuttles gemacht und hin und her und wahnsinnig viel Ressourcen verballert und ich dachte, ich schaff's nicht mehr. Und dann hab ich's geschafft und ich habe quasi seine Provinz eingenommen, während er meine belagert hat. Meine habe ich gerade noch zurückerobert und dann landete mein Raumschiff. Und wäre es nicht 11 Uhr abends gewesen, ich wäre wirklich wahrscheinlich trompetend in der Siegerpose durchs Haus marschiert, weil das so ein Erfolgserlebnis war. Und dann denke ich mir halt, wenn ein Spiel es schafft und auch mit einer ganz okayen bis guten KI, muss man dazu sagen, wenn es ein Spiel schafft, dass ich mich gut fühle, weil ich was geschafft habe, dann ist das gut, dann möchte ich das wieder erleben.
Sehr gut. Ich wollte gerade nämlich schon fragen, dein Eindruck zur KI. Es ist ja ganz kurios. Da habe ich kurz gedacht, habe ich hier eine komische Game Pass-Version? Ist das bei Steam anders? Aber offenbar nicht. Es gibt momentan zwei Spielmodi neben dem Multiplayer-Modus. Und zwar heißt der eine Schlacht um Arrakis. Mhm. Und da, das hat mich eben so verwundert, steht, das ist voreingestellt, eine mittelschwere Partie mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern. Also der Schwierigkeitsgrad quasi ist hier wahrscheinlich wegen der Early Access-Fassung noch vorgegeben. Und dann gibt es noch das sogenannte Kranli-Duell. Im Grunde ein 1-gegen-1-Spiel, ebenfalls gegen eine KI. Und ich muss dir sagen, also von deinen Berichten, das klingt so, als hättest du immer Schlacht um Arrakis vor allem gespielt. Die Größe.
Ja, ich habe das Kranli interessiert mich nicht. Nee, mich interessiert auch nicht die Kampagne, die als nächstes kommt. Ich will den Sandbox-Modus spielen. Aber da muss ich korrigieren. Also du kannst jetzt schon im Bitte? Menü kannst du die Schwierigkeit umstellen. Und das wirkt sich auch aus.
Ja. Ah ja, gut. Ja, guck mal hier. Sehr gut, dann nehme ich das zurück. Aber was ich nicht zurücknehmen werde, ist Folgendes. Ich bin verliebt in das Kranli-Duell. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich muss nämlich gestehen, ich habe dieselbe Beobachtung gemacht wie du auch bei diesem Schlacht um Arrakis-Modus. Es ist ein sehr langsamer Spielstart und es fühlt sich wirklich so an, als würde man einen kleinen Schneeball rollen und irgendwann wird eine Riesenlawine sein, die runterbrettert. Aber es dauert wirklich sehr lange, bis dieser Ball mal größer wird. Für meine Begriffe zumindest. Mhm. Und da habe ich mal dieses Kranli-Duell ausprobiert und mein Gott, das ist das selbe Spielprinzip, aber man ist wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft in der Nähe des einzigen Gegners und man beginnt quasi nach 3 Minuten schon sich so ein bisschen zu nerven, zu denken so, oh, jetzt baut der da was hin und da wollte ich ja jetzt hin. Das ist wirklich ein Wettlauf und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, da unterscheiden wir uns. Also ich mag diese Aufbauphase und auch dieses schon überlegen, mit wem gehe ich dann in den Krieg. Dann kannst du auch entsprechend so ein bisschen schon Bündnisse abschließen oder nicht. Auch noch tolle Sachen sind, diese Fremen-Sieges zu entdecken, weil die senden ja immer wieder so Raiding-Partys aus und sind total nervig. Aber wenn du da den Wasser lieferst, dann kriegst du A, was dafür zurück, also zum Beispiel Geld oder Plasteel oder irgendwas. Und wenn die dann nach einigen Spielwochen, also natürlich Spielzeitwochen, nicht Echtzeitwochen, weil so eine Partie dauert so zwischen 3 und 5 Stunden, würde ich mal schätzen, wenn man nicht dauernd Pause macht, das ist so die Spieldauer. Und wenn die dich dann mögen, dann kannst du einen Agenten da reinsetzen und dann werden die dauerhaft deine Verbündeten und du kriegst zum Beispiel einen globalen Vorteil, dass du besser kämpfst oder so etwas. Das ist noch ein schönes Spielprinzip und noch diverse andere Sachen. Mittlerweile kannst du die Gilde quasi denen einen Stützpunkt bauen und dann kriegst du da, es gibt es auch Luftkampf, mittlerweile kriegst du da besonders tolle Lufteinheiten oder überhaupt die Lufteinheiten. Und. Aber es kommt dann doch immer wieder aufs selbe Grundprinzip raus, dass halt durch die große Idee des Mangels und der wenigen Kampfeinheiten, die aktiv sind, du halt um jede einzelne Einheit auch bangst und guckst, dass du sie rechtzeitig zurückziehst, wenn sie sich dann halt in den Kampf begibt. Dann locken ja Kämpfe und viele marschierende Einheiten locken ja die Sandwürmer an. Das heißt, dann musst du aufpassen, dass die nicht alle verschluckt werden. Also wie viel meiner tödlichen Invasionen schon gescheitert sind, weil von 6 anrückenden Sardaukar-Einheiten 4 mal kurz weggeputzt wurden von einem Sandwurmbiss, wo ich nicht rechtzeitig die gescattert habe oder mal wieder zu schwäbisch war, um sie hinfliegen zu lassen und sie einfach ablaufen lassen. Das möchte ich gar nicht erzählen. Und das macht das Spiel auch so faszinierend. Also du musst schon auf der Hut sein, aber gleichzeitig, du hast selten mehr als 2 Brennpunkte oder so. Also ganz anders als eine StarCraft 2-Partie, wo du eigentlich überall zugleich klicken musst. Und hier kannst du dich echt auf bestimmte Sachen konzentrieren, im richtigen Moment klicken, zurückziehen und oder doch halt oder den Gegner noch erwischen, bevor er abhaut, nachdem er merkt, dass er keine Chance mehr hat mit seinem Angriff. Und dadurch hast du immer wieder so kleine Aufgaben, die du meisterst und Erfolgserlebnisse.
Jetzt können wir vielleicht von hier aus nochmal für eine letzte Frage nochmal ein bisschen, ich sag mal, den Fokus weiten, ne? Und nochmal auf dieses Early Access Ding zu sprechen kommen. Ich habe es ja vor einiger Zeit zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, Ende April 2022 ist das Spiel im Early Access gestartet, ist da immer noch. Einige Leute da draußen werden das jetzt hören und sagen, um Gottes Willen, es wird niemals in Anführungszeichen fertig werden. Was ist da los? Und da frage ich dich mal, als jemand, der das Spiel ja jetzt schon im Grunde von Anfang an begleitet, mal mehr, mal weniger, was ist denn dein Eindruck? Ist das eine dieser Early Access Kampagnen, wo man auch wirklich das Gefühl hat, hier kommt regelmäßig immer mal wieder was Neues dazu, es wird gepflegt und gehegt, oder ist es ein Ding, wo du sagst, okay, es fühlt sich schon so ein bisschen nach auslaufendem Wasserglas an, mal gucken, wie lange das noch gut geht.
Also ich wüsste mittlerweile nicht mehr, was sie noch groß dazufügen wollen. Also das Ding ist aus meiner Sicht fertig. Also die ersten Versionen, die waren noch echt Early Access. Ich kann mich erinnern, da gab es irgendeinen Bug, da haben sich deine Truppen vervielfacht und dann ist das Spiel abgestürzt, weil also die tauchten gar nicht auf, aber die Icons rechts in der Leiste hast du auf einmal 100 Atreides Schwertkämpfer und auf einmal hattest du noch einen Frame pro Sekunde und danach Crash to Desktop. Aber das haben sie relativ schnell gefixt und es kam in mehreren Wellen, also erst kamen die Fremen, dann kam glaube ich diese Lufteinheiten, dann kam die Haus Corino und jetzt glaube ich das letzte war dieses Line in the Sand und zwischendrin auch so Patches, wo halt Dinge wie diese Barracks, wo du noch Sachen ausbauen kannst, ein bisschen verkompliziert wurden. Aber aus meiner Sicht, also noch mehr Spielsysteme bräuchte ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ohne dass mir das jemand von Shiro jetzt gesagt hätte, die machen jetzt noch ihre komische Kampagne, die mich wie gesagt null interessiert, weil also ich brauche bei einem 4X-Spiel, brauche ich keine Kampagne. Was soll die mir bringen? Nee. Also das ist ja eh Kokolores von der Lore aus gesehen. In der Lore gibt es ein Haus, das diesen Planeten als Lehen bekommen hat. Und das Haus wird dadurch zum reichsten in der Galaxie, außer dem Imperator, und wird alles dafür tun, um das Lehen zu behalten. Das ist so die Grundidee des Ganzen. Und was gibt's da noch zu erzählen in der Kampagne? Und der Film und das Buch sind ja deswegen spannend, weil das Haus Atreides zu beliebt wird im Landsrat, in quasi der Gemeinschaft der Häuser, die das Gegengewicht zum Imperator und seinen Truppen darstellen. Und weil die zu beliebt werden, beschließt der Imperator, mit den Todfeinden Atreides den Harkonnen gemeinsame Sache zu machen und die in eine Falle zu locken, indem eben das Lehen den Harkonnen weggenommen und den Atreides gegeben wird. Und jeder im ganzen Universum weiß, es ist eine Falle, vor allem auch die Atreides selbst, aber sie sind halt ehrenhaft genug, das anzunehmen, sonst hätten sie aber auch in dieser Welt quasi ins Exil müssen und ihren Status als großes Haus verloren. Und das macht das Buch ja so spannend. Sie gehen wissenden Auges ins Verderben und man hat auch als Leser die Hoffnung, dass sie irgendwie doch diesem Verderben entkommen. Und das gelingt nicht, aber gelingt dann auf eine andere Weise doch. Und das wiederum macht aus dem Coming-of-Age-Helden Paul Atreides dann einen Menschen irgendwo zwischen Gandhi und Hitler, der dann, nein, das ist so.
Das ist ein sehr weites Feld.
Nee, das ist tatsächlich so. Also er sieht, dass sein Schicksal sein wird, das Universum mit Krieg zu überziehen und er kämpft dagegen, aber er schafft es nicht. Und
mein Gott.
Da geht's dann quasi im Dune-Zyklus weiter. Aber das ist alles im Spiel überhaupt nicht drin, da muss man sich also nicht mit beschäftigen.
Also das ist ganz lustig. Ich ging hier rein mit mindestens zwei Wortwitzen, die ich mir aufgeschrieben hatte und gehe hier raus mit dem Wunsch, das Buch zu lesen. Da hast du eine kleine Magie hier bewirkt. Sehr schön. Also wenn dir nicht noch was...
Aber nur wenn du innere...
Ja, bitte?
Nur wenn du innere Monologe magst. Also Menschen, die Sätze brauchen, wie von links zischt die Raumfregatte heran und lässt ihren Supertötstrahl los, die werden da nicht glücklich. Also die epochalen Kriege und Konflikte und Schlachten, die da stattfinden, kriegst du im Prinzip immer nur im Botenbericht mitgeteilt in dem Buch. Da wird viel gedacht und gesprochen.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank für die Warnung und vielen Dank aber auch für die ganzen Infos und Einblicke und Erfahrungsberichte zu diesem Spiel Dune Spice Wars. Ich nehme an, so wie du jetzt davon erzählt hast, da kann man schon mal zuschlagen, zumal es ja auch im Game Pass drin ist. Also man kann ja mal reinlurken und schauen und dann wird man, glaube ich, sehr schnell merken, ob man hier auf Gold oder lass mich sagen, auf Spice gestoßen ist oder nicht.
Genau, auf das rötliche Gold. Und vielleicht noch ein Wort, ich bin kein Multiplayer-Fan, aber das ist tatsächlich auch ein Spiel, das im Multiplayer Freude bringt, weil es halt auch relativ schnell zu spielen ist.
Ja, ich habe da schon mal reingeschaut. Das war tatsächlich kurz hier vor der Aufnahme, habe ich mir gedacht, guck ich noch mal rein. Dann kam ich mit drei anderen hoffnungsvollen Menschen zusammen und dann dachte ich mir, Moment mal, ich muss ja jetzt auch gleich wieder gehen. Und dann habe ich wahrscheinlich jetzt drei junge oder alte Herzen gebrochen, ich weiß es nicht. Naja, die Grüße an die gehen raus und Grüße auch an dich vor allem. Vielen Dank für deine Zeit, das war fantastisch, ich habe das sehr genossen. Und vielleicht sehen wir uns ja auf den Schlachtfeldern von, Moment, jetzt muss ich zum Namen gehen, Arrakis, auf den Schlachtfeldern von Arrakis.
Banause.
So. So, bis dann, ne?
Ich danke dir, bis dann. Tschüss.
Tschüss.